Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hautcouture. Ich bin ich und es ist gut so. Ich bin Nané, Speakerin, Sängerin und Mentorin für Selbstwirksamkeit und Sichtbarkeit. Heute spreche ich mit einer jungen Frau, die zeigt, dass Selbstwirksamkeit nichts mit körperlicher Stärke, sondern mit innerer Haltung zu tun hat. Anna Hübecker ist Medizinstudentin, Klimaaktivistin und lebt mit Friedreich-Ataxie. Sie weiß, was es heißt, wenn der Körper Grenzen setzt und lässt sich trotzdem nicht aufhalten. Wie sie das macht, was ihr dabei hilft und wie auch du das für dich umsetzen kannst, das erfährst du in dieser Folge. Herzlich willkommen, liebe Hanna. So schön, dass du da bist.
Ja, hi. Freut mich toll, dass das geklappt hat.
Ich mich auch und so kurzfristig. Richtig toll. Hanna, wir kennen uns von der einen oder anderen Veranstaltung, wo wir als Patient Experts unterwegs sind. Du lebst mit Friedreich-Ataxie. Magst du einmal für die Leute, die noch nie was davon gehört haben, einmal ganz kurz sagen, was das ist und wie sich das also deutlich macht?
Friedreich-Ataxie ist quasi eine neuromuskuläre Erkrankung. Man kennt vielleicht Multiple Sklerose oder so. In die Richtung gibt es auf jeden Fall. Es bedeutet quasi, dass meine Nerven und meine Muskeln einfach nicht so gut miteinander kommunizieren können. Das heißt, wenn die Nerven dann sagen, kontrahier mal, zieh dich mal zusammen, dann checken die Muskeln das nicht unbedingt und das wird im Laufe des Lebens immer schlechter, also die Kommunikation wird immer schwieriger. Und wie sich das genau äußert, ist sehr individuell und bei jeder Person anders. Was uns alles so verbindet, ist so eine Gleichgewichtsproblematik, die quasi immer schlimmer wird. Unsere, also FA betrifft aber mehr oder weniger eigentlich alle Muskeln am Körper. Aber man sieht es zum Beispiel eigentlich am Anfang meistens an den Beinen, dass das Gehen halt irgendwie schwierig wird und die Standmotorik schwierig wird. Es sieht dann aus, als würden die Menschen wie betrunken gehen. Genau, dass sowas dann im Laufe der Zeit immer schwieriger wird. Und dann kommen halt andere Symptome dazu, die quasi dann alle Muskeln des Körpers betreffen. Friedreich-Ataxie ist eine seltene Erkrankung und betrifft nur ungefähr einen von 10.000 Menschen.
Ja, also fast so wie mir, CMN ist ja auch eins von 20.000 Menschen. Du hast deine Diagnose Friedreich-Ataxie ja erst wahnsinnig spät bekommen, also und warst seit Jahren auf der Suche. Was war in dem Moment, wo du deine Diagnose bekommen hast, stärker? Erleichterung oder Angst oder Klarheit? Was war für dich da so das stärkste Gefühl in dem Moment?
Bei mir war es ganz viel Erleichterung. Als du jetzt Klarheit gesagt hast, war es vielleicht auch so ein bisschen Klarheit. Weil es war ja, also es ist eine unheilbare Erkrankung. Dementsprechend war es jetzt nicht so, dass es quasi dadurch jetzt wieder weggeht, dass ich die Diagnose habe. Aber es war trotzdem eine Riesenerleichterung, so für mich zu wissen, was da abgeht. Also insofern auch Klarheit, dass das Kind einen Namen hatte quasi. Aber ich glaube auch viel Erleichterung insofern, dass ich halt über Jahre gedacht habe, gut, vielleicht übertreibe ich da auch oder meine Symptome sind eigentlich gar nicht so schlimm und ich spiele mich nur auf. Und dass mir das quasi genommen wurde sozusagen, dass ich sagen konnte, nee, das ist wirklich so. Das war einfach ganz viel Erleichterung, glaube ich, in dem Moment.
Naja, das glaube ich. Und bei dir schlicht sich es ja auch nieder. Du hattest das schon gesagt, zum Beispiel in der Bewegung. Also hast einen Rollator zum Beispiel, mit dem du unterwegs bist. Und wenn man körperlich eingeschränkt ist, dann gibt es ja ganz, ganz viele Menschen da draußen, die dann sagen so, oh, ich kann dies nicht und ich kann das nicht. Und die ziehen sich dann halt ganz häufig darauf zurück, was alles nicht mehr geht. Wann hast du zum ersten Mal gespürt, ich will mich nicht jetzt einfach damit zufrieden geben, was jetzt alles nicht geht, sondern ich will gucken, was noch geht und wenn ja, wie ich das irgendwie erreichen kann?
Ich glaube, so einen klaren Moment habe ich da gar nicht. Ich glaube, ich bin halt sehr privilegiert so aufgewachsen, dass mir immer gesagt wurde, Hanna, wenn du das willst, dann mach das halt. So. Also was ich wollte, war ja dann auch irgendwann was Medizinisches Und meine Eltern haben damit beide überhaupt nichts am Hut, gar nicht, haben das aber immer unterstützt und immer gesagt, Hanna, wenn du das machen willst, dann mach das, du kannst das. Also das immer unterstützt und von daher glaube ich, dass ich einfach sehr privilegiert aufgewachsen bin und dass mir das halt auch dann meiner fortschreitenden Behinderung sehr viel geholfen hat, dass ich irgendwie ja zu mir selbst stehen konnte. Auf der anderen Seite finde ich es voll wichtig, dass man irgendwie das trotzdem okay findet, wenn man dann, also ich habe auch so Phasen, wo ich dann mal traurig bin über ja einfach Kompetenzen oder Fähigkeiten, die mir verloren gehen im Laufe der Zeit so. Und ich finde es auch völlig okay, dass man dann negativ gelaunt ist oder das
Ja,
bedauert, dass man das nicht mehr kann. Und
das stimmt.
da würde ich jetzt auch keinem sagen, du musst aber rausgehen und glücklich sein. Man darf dann noch mal hinterher trauern.
Das stimmt, es ist ja immer eine Phase. Also es ist ja immer, ich meine, bevor man das, was man hat, wie auch immer akzeptieren kann, gibt es immer diese Phase der Trauer und des Loslassens, um dann halt wieder proaktiv halt zu gucken, okay, wie kann ich es dann damit, mit der Situation, so wie sie jetzt ist, einfach gestalten. Und ich meine, du sprichst auch in deinen Posts und alles, was man so von dir lesen kann, ganz häufig davon, dass Selbstwirksamkeit halt eben nichts mit Muskeln zu tun hat, sondern halt mit Haltung. Was bedeutet das für dich ganz konkret im Alltag zum Beispiel?
Ich glaube, Haltung ist schon was, was so meinen Alltag sehr definiert, eigentlich in allen Bereichen, weil man ja als behinderte Medizinstudentin insofern auch Barrieren trifft, wie jetzt heute Morgen wieder, wo Leute halt einfach, ja, berechtigterweise vielleicht auch, weil sie das vielleicht noch nie gesehen haben, aber auf jeden Fall sich wundern über Menschen mit Arztkittel, die ein Hilfsmittel benutzen. Und wo man dann halt immer wieder Haltung zeigen muss und sagen muss, ja, das ist ganz normal und uns gibt's auch und alle anlächeln und das erklären. Und gleichzeitig im Aktivismus merke ich das natürlich auch, dass gerade als vielleicht auch als Personenbehinderung einem öfter gesagt wird, hast du nicht andere Probleme und lass das doch mal die machen, die dafür die Zeit und die Kapazitäten haben. Konzentriere dich doch mal auf dich selber. Und da muss man halt ganz viel so Selbstbewusstsein zeigen und so Stärke zeigen und Haltung.
Ich meine, du hast es gerade schon gesagt, also auch du studierst Medizin und engagierst dich ganz, ganz stark fürs Klima.
Genau.
Und wie schaffst du es, nicht von wegen zwischen, ich kann nur das oder das zu denken, sondern egal, was ich habe oder wie ich jetzt unterwegs bin, ich kann sowohl als auch. Also wie schaffst du es sozusagen, alles unter einen Hut zu bringen?
Das habe ich nicht immer. Und ich glaube auch, dass das generell schwierig ist, bei Menschen halt gerne in Schubladen denken. Und
Das
da bin ich
stimmt.
halt entweder die Behinderte oder die Medizinstudentin oder die Aktivistin. Aber alles zu sein ist halt irgendwie was, was schwierig ist. Ich meine, das kennst du auch. Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade bei aktiven oder ja, sichtbar auftretenden Frauen, die Gesellschaft sich oft vertut, denen irgendwie andere Rollen zuzugestehen. Ja, also ich glaube, man muss es immer wieder versuchen, irgendwie aus den Schubladen rauszukrabbeln und zu sagen, ja, ich stehe hier und halte die Rede als Aktivistin, ich studiere aber auch Medizin und wie ihr seht, benutze ich einen Rollator. Und ja, immer wieder offensiv versuchen, die Sachen zusammenzudenken. Und ja.
Letztendlich, was das ganz zusammenfasst, ist ja, wir sind alle unschubladisierbar, hat mal eine ganz, ganz schöne, eine nette Poetin mal gesagt. Und worüber wir jetzt in diesem Moment natürlich auch sprechen, ist ganz klar Ableismus. Also sprich, aufgrund seiner körperlichen oder seiner äußerlich sichtbaren Merkmale, Behinderung, wie auch immer, werden einem Leistungen zu oder abgeschrieben. Und wie stark, also du hast jetzt gerade schon gesagt, dass es immer wieder passiert, dass du in genau diese Schubladen gesteckt wirst. Was wäre da dein allergrößter Wunsch, wenn es um Ableismus geht, an die Gesellschaft und an dein Umfeld zum Beispiel?
Ja, ich glaube, der allergrößte utopische Wunsch, den man haben könnte, wäre, dass sowas einfach nicht mehr passiert und dass Leute sowas einfach nicht denken und nicht sagen. Ich glaube aber auch, dass es sehr unrealistisch ist und dass wir leider in Strukturen leben, in denen Menschen sowas immer wieder denken werden. Was ich glaube, ist, dass zwei Sachen dafür wichtig sind. Einmal, dass man vielleicht den Schritt zwischen Denken und Sagen macht oder also, dass Menschen Sachen vielleicht denken, aber deshalb nicht unbedingt andere Leute damit konfrontieren müssen oder da reinziehen müssen. Und das andere, was ich mir wünschen würde, ist, dass Menschen dann genau diese Gedanken reflektieren. Also, dass sie dann denken, hey, komisch, die hat eine Askel an und einen Rollator. Und dann denken, hör mal, dass du das jetzt gerade denkst, ist ja auch irgendwie total behindertenfeindlich. Also wieso soll die Person jetzt irgendwie eine schlechtere Ärztin sein? Ist ja völliger Quatsch. Das würde ich mir sehr wünschen, dass Leute sich selber so reflektieren würden in ihrem Kopf. Und als jemand, der ein klassischer Overthinker ist und immer zu viel nachdenkt, liegt mir das sehr nah. Aber ich glaube, dass das für viele Menschen noch ein weiter Weg ist und gar nicht so selbstverständlich dran ist.
Wie haben deine KommilitonInnen und DozentInnen reagiert, als du angefangen hast zu studieren? Also haben sie dich dann gefragt? Also war das auch da zuerst mit den Schubladen und wie gehen sie jetzt damit um? Also hast du das Gefühl, du konntest ihre Perspektive erweitern?
Ja, das schon. Als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich noch kein Hilfsmittel und auch keine Diagnose. Dementsprechend hatte ich noch keine sichtbare Behinderung, auf die ich so hätte angesprochen werden können. Ich weiß von Freundinnen und Freunden, die genau das hatten, also die schon zu Studienanfang eine sichtbare Erkrankung haben, dass da lustige Situationen zum Teil entstanden sind, wo dann Direktoren der Universität ratlos vor dem Studierenden Erstsemester standen und sagten, ja, wie sollen wir das denn jetzt machen? weil halt einfach die Unis wie die ganze Welt nicht auf Leute mit Behinderung eingerichtet ist.
Nee, also nicht inklusiv.
Genau, überhaupt nicht. Und was mich halt oft betrifft, in meinem Fall sind natürlich gerade Stufen beziehungsweise fehlende Aufzüge. Und da gibt es schon immer wieder Situationen, weil wir gerade einen Hörsaal haben, der keinen Aufzugzugang hat und auch keine Rampe. Und also man muss eine Treppe benutzen. Und da benutze ich dann immer den Fakt, dass Medizin-Hörsäle meistens halt noch diesen Zugang unten haben, wo früher die Professoren diese Patientenbetten reingeschoben haben.
Ach, krass.
Genau, diesen Zugang benutze ich dann meistens oder eigentlich immer, wenn ich in diesen Hörsaal muss. Und das ist aber eine Feuerschutztür und die ist eigentlich nicht darauf ausgelegt, dass da regelmäßig jemand reinkommt.
Und dann hast du jedes Mal Alarm oder wie?
Ja, keine Ahnung, wie die das machen. Auf jeden Fall hat es auch außen keine Klinke und da muss ich da immer wie wild klopfen. Und dann jedes Mal werde ich mit so großen Augen von den Dozierenden angeguckt und muss dann erstmal erklären, dass ich da Studierende bin und dass ich durchaus die Berechtigung habe, jetzt in ihre Vorlesung zu gehen.
Ja.
Ja, und auf der anderen Seite ist natürlich kein Hörsaal oder die allermeisten Hörsäle nicht bei ihr, also nicht rollstuhlgerecht in dem Sinne, dass sie logischerweise Stufen haben und keine Rampe oder so in der Art. Deshalb ist dann, wenn die letzte oder die erste Reihe mein Ding. Und ich bin da ein großer Fan von der letzten Reihe, auf jeden Fall. Genau, also von daher immer wieder abenteuerlich. Aber ja, ich glaube schon, dass gerade Kommilitonen, aber auch Aufklärende da ganz viel ihren Horizont erweitern durch solche Eindrücke. Natürlich jetzt nicht nur durch mich persönlich, sondern auch durch ganz viele andere Studierende. Ich meine, es gibt uns Studierende mit variablen Behinderungen jeglicher Art, die halt dann einfach da sind und wo die
Teil
Uni
sind
dann mehr.
auch ein Teil sind von den Studierenden, also die einfach dazugehören, wie halt alles andere auch.
Die Uni dann dran merkt, was sie vielleicht noch aufzuholen hat.
Ja, genau. Ja, ich hatte ja auch Raul Krauthausen im Podcast-Interview und der sagte nämlich auch, dass gerade Behinderte so viele Fähigkeiten haben, die Menschen ohne Behinderung einfach nicht haben, weil ihr
Ja, voll.
einfach gezwungen seid, wenn irgendwas nicht funktioniert, euch sofort Lösungen zu überlegen. Also wenn du halt in den Hörsaal rein willst, so ungefähr, und da ist die Tür halt zu, dann musst du halt gucken. So, und andere müssen das halt nicht. So, das
Auf
heißt,
jeden Fall.
und ihr seid halt in Anführungsstrichen ja, gezwungen, wie auch immer, dazu, lösungsorientiert zu handeln und Lösungen halt zu finden, wenn irgendwas mal nicht so klappt. Oder auch wenn
Na
die
voll.
Kräfte weiter nachlassen oder sowas. Okay, wie mache ich es denn anders? Was kann ich mir bauen oder was kann mir helfen, damit ich doch mein Ziel erreiche, wenn ich das erreichen möchte?
Ja, und auch so flexibel zu bleiben mit verschiedenen Situationen, wenn sich dann mal irgendwas ändert, sich wieder neu anzupassen.
Ja, genau. Du hast auch gesagt, dass Klimakrise, also die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise. Was bedeutet für dich gerechter und inklusiver Klimaschutz, also für dich persönlich?
Boah, Riesenthema.
Oh,
Da
ich
könnte
habe
ich dir
Zeit.
jetzt 2 Stunden, 3 Stunden was erzählen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die
Gott.
Büchse der Pandora. Also
Ja, auf jeden Fall für mich.
was wären für dich die drei allerwichtigsten Punkte, die du unseren ZuhörerInnen jetzt gerne mitgeben würdest in dem Zusammenhang, wo vielleicht auch jeder Einzelne im Alltag was machen kann und einen Beitrag leisten kann zu?
Also, keine Ahnung, ob das jetzt so konkrete, wo man einen Beitrag zu leisten kann, aber so Gedankenanstöße vielleicht auch. Ich überlege gerade so ein bisschen die wichtigsten Sachen zu sortieren. Vielleicht einmal so, dass einem klar ist, ich glaube, das ist ein Punkt zur Klimagerechtigkeit, der noch den meisten klar ist, dass Klimakrise einfach den globalen Süden anders und mehr und früher betrifft als den globalen Norden, nicht in allen Punkten. Und ja, wir sehen auch hier die Auswirkungen des Klimawandels, aber halt nochmal oft auf eine ganz andere Weise als in Zentralafrika. Genau, dass man sich dafür bewusst ist, was man da für eine Verantwortung für hat als Europäer, einfach durch die Historie und durch Kolonialismus und ja, einfach allgemein durch unsere Geschichte und dass man das einfach wahrnimmt, dass ja, Menschen in anderen Teilen der Welt einfach ganz anders durch den Klimawandel eingeschränkt werden. Und dass deshalb auch so wichtig ist, diese Stimmen auch mitzuhören und mitzudenken und ja, auch für solche Menschen mit laut zu sein. Das ist so der eine Punkt vielleicht, wo ich glaube, dass es noch am meisten Bewusstsein für gibt, oder zumindest hoffe. Dann, wo ich ganz oft gegen Wände renne gefühlt, ist mit inklusivem Klimaschutz. Und ich weiß gar nicht warum, weil für mich ist das auch so klar, weil die Klimakrise offensichtlich Menschen mit Behinderungen auch nochmal ganz anders trifft als Menschen ohne Behinderung. Aus 2 Gründen. Einmal generell wegen den Auswirkungen des Klimawandels, zum Beispiel steigende oder extremere Temperaturen, die einfach Menschen mit einem geschwächten Körper oder einem anders funktionierenden Immunsystem einfach nochmal anders und schlimmer treffen können als andere Menschen. Und dann aber auch ganz viel dadurch, dass Evakuierungspläne und Klimaschutzmaßnahmen einfach nicht, gar nicht barrierefrei gedacht werden. Also jetzt mal aus meiner Perspektive als körperlich behinderte Person und vielleicht am ehesten in die Kategorie Rollstuhlfahrer passend, ist halt einfach Klimaanpassung im Sinne von zum Beispiel, was man so kennt. hier so Wasserversickerung, dass man die Böden offen gestaltet, damit das Wasser da besser versickern kann, sind in den allerwenigsten Fällen Rollstuhl geeignet.
Das stimmt, ich muss gerade an diese Rasensteine, an diese mit den Löchern denken.
Das soll für mich jetzt gar nicht heißen, deshalb machen wir jetzt keine Klimaanpassung mehr, sondern
Ja.
darüber muss man doch reden und nachdenken. Aber das ist was, was gar nicht passiert, weil Punkt Nummer drei, Menschen mit Behinderungen sind halt kaum repräsentiert und kaum Teil in allem Möglichen, was da irgendwie Auswirkungen hat. Also einmal spreche ich ja auch oft darüber, der Aktivismus ist natürlich auch total schlecht repräsentiert mit Leuten mit Behinderung. Also es gibt uns auch kaum im Aktivismus, weil der Aktivismus selber selten barrierefrei ist. Dann aber natürlich auch in Krisenstäben in der Politik sitzen ganz, ganz wenige vereinzelte Menschen mit Behinderung. Ich finde einfach, das kann nicht sein, wenn wir über eine Krise reden, die offensichtlich Menschen mit Behinderungen besonders betrifft, dann müssen auch diese Menschen besonders angehört werden. Und dass das nicht der Fall ist, gar nicht, finde ich sehr schwierig.
Ja, wir reden gerade auch, unser Thema ist ja natürlich auch das Thema Selbstwirksamkeit. Was
Ja.
kannst du Menschen mit Behinderungen, die gerne sich aktiv beteiligen möchten, an Demonstrationen, also aktivistisch beteiligen möchten, was kannst du denen mit auf den Weg geben? Worauf können sie achten? Woran können sie denken?
Also du meinst jetzt so für inklusiven Aktivismus generell von Aktionen oder wie sich Menschen einbringen können, die vielleicht bisher nicht so aktiv waren?
Zweiteres.
Okay, also für Ersteres habe ich auch versucht, im Rahmen von Fridays for Future schon ganz viel Bewusstsein und Angebote zu schaffen. Und ich weiß nicht, ich finde es ganz wichtig zu sagen, dass es völlig okay ist, wenn man als Mensch mit Behinderung vielleicht wenig Kapazitäten dafür hat und einfach nicht die Kraft, den Mut, whatever findet, um sich da einzubringen und dass das völlig okay ist und dass da auch niemand ein schlechtes Gewissen haben muss oder irgendwas. Und ich spreche halt trotzdem für die Leute, die vielleicht noch ein bisschen Restkapazitäten dafür aufbringen können. Da würde ich sagen, sind zwei Sachen so Keys für mich gewesen. Einmal so einfach lokaler Aktivismus, also dass man einfach guckt, was es so in seiner Stadt, in seinem Ort für Gruppen, für Bewegungen gibt, wo man sich vielleicht anschließen möchte, was jetzt thematisch, keine Ahnung, wenn man totaler Tierliebhaber ist, kann man vielleicht im Tierheim aktiv werden. Wenn man totaler, keine Ahnung, Taubenmensch ist, ich denke gerade an Malte Zierden, dann kann man sich vielleicht beim lokalen Taubenverein engagieren. Also, dass man einfach irgendwas findet, was zu einem passt und was einen irgendwie erfüllt. Und daher denke ich halt, dass es am besten ist, was Lokales zu finden, was halt wirklich vor Ort was bringen kann. Und das andere, was ich denke, ist, also mir hat das extrem viel gebracht, mich über Social Media mit anderen Menschen zu vernetzen und da halt Leute zu finden, die irgendwie das Gleiche oder was Ähnliches wollen wie ich. Ja.
Ja, super. Das sind doch
Das
schon, also
wären
auf
so
jeden
meine
Fall,
zwei Punkte, glaube ich.
ja, das sind auf jeden Fall schon ein paar super Tipps. Vor allen Dingen, was ich da auch rausziehe, ist, dass es Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren. Man muss natürlich selber gucken und suchen, wo ich sie finde. Und das ist wieder das Thema Selbstwirksamkeit. Es macht ja keiner für dich. Und das heißt, du musst selber anfangen, die Initiative zu ergreifen und zu gucken, wo kannst du hin? Wo gibt es in deiner Stadt irgendwie einen Verein, wo du dich einbringen kannst? Vielleicht haben die auch sogar Online-Meetings, da musst du noch nicht mal aus dem Haus, etc. pp. Also da gibt es bestimmt einige Sachen. Gibt es, lass uns noch mal zurückkommen auf dich persönlich und auf das Thema Selbstwirksamkeit. Gibt es ein Ritual? Hast du ein Ritual, das dir hilft, dich wieder zu erden und wieder in deine Stärke zu spüren, in deine Stärke zu kommen?
Ich habe das Gefühl, das glaubt mir jetzt niemand hier, aber ich bin ein extrem introvertierter Mensch. Das heißt, ich brauche, ja, ist aber so, ich brauche einfach ganz viel Zeit für mich. Und damit meine ich auch wirklich nur für mich, auch keine mir nahestehenden Person. Und dann, ich weiß nicht, gucke tatsächlich gerne Serien. Das ist tatsächlich so ein kleines Guilty Pleasure. Aber ich glaube, das größte Ding, um mich irgendwie zu erden oder den Kopf frei zu kriegen, wäre so Kaffee auf der Couch. Also ich
ganz
bin aufgewachsen mit
genießen.
Einer Siebträgermaschine und so.
Da bist du deiner Welt ja schon sehr weit voraus.
So Siebträger-Kaffee mit Hafer-Cappuccino. Oh, schon toll. Und jetzt im Herbst muss dann natürlich noch das Pumpkin Spice rein, ne, damit man dann auch im Trend ist.
Und ich,
ja, ich glaube, das wäre so mein Erdritual.
Ach, wie schön. Ja, wie cool. Es gibt ja auch so Kakao-Rituale und bei dir wäre es denn ein Pumpkin Spice, Hafer, Cappuccino, Latte, Siebträgermaschinenkaffee.
Ja, genau. Aber der Pumpkin Spice nur jetzt im Herbst.
Natürlich.
Und im Winter geht's auch noch, aber im Sommer zum Beispiel muss es dann so ein kalter Kaffee sein. Ja,
so Eislatte. Das
mit Eiswürfeln.
So.
Ja.
Mega. Wenn du an deine Zukunft denkst, so, was ist da dein größter Wunsch für dich persönlich? Und damit rede ich jetzt gar nicht irgendwie für Klima oder für irgendwas, sondern worauf freust du dich? Was sind deine nächsten Projekte? Worauf können wir uns freuen, dich bald zu sehen? Oder?
Boah, ganz schwierig. Ich schieb das auch auf meine Erkrankung. Ich weiß aber gar nicht, ob das so stimmt, weil, also ich habe ja eben gesagt, das ist fortschreitend und man weiß aber auch nicht, wie schnell. Und es hat mir so ein bisschen abgewöhnt zu planen für mich persönlich. Ich war früher ein extrem planungsliebender Mensch und das bin ich gar nicht mehr. Also schon so, ich plane auch meine Termine für nächste Woche, keine Sorge. Aber jetzt nicht so in den großen Fragen, die einen persönlich so betreffen. Deshalb, also ich plane umzuziehen nächstes Jahr, ist aber auch noch nicht so ganz fest. Dann plane ich, also ich fände es, glaube ich, Stand jetzt zumindest, vielleicht ändert sich es ja noch, aber Stand jetzt fände ich es ganz cool, irgendwie später, also in ein paar Jahren, auch noch beruflich zu verbinden. Also beruflich nicht nur Medizin oder nicht nur Aktivismus oder nicht nur, ja, Ableismus-Aktivismus zu machen, sondern irgendwie mehrere von diesen Themen zu verbinden. Das fände ich sehr schön, wenn das irgendwie funktionieren würde weiterhin. Genau, ansonsten habe ich weiß gar nicht, ob Nani das sagt, aber ich würde das jetzt tatsächlich spoilern. Ich habe vor, übernächstes Jahr zu heiraten.
Ich wollte es gerade gesagt haben. Ich hätte
ja,
es beinahe gespoilert, hättest du
ja,
es nicht gesagt.
Ja, also ich habe vor, übernächstes Jahr zu heiraten. Uh-huh. Dementsprechend ist das auch ein Plan.
Mega, mega, mega. Ich freue mich schon jetzt drauf. Also dich dann irgendwie zu sehen und euch dann zu sehen. Also auf jeden
ja,
Fall.
Ja, stimmt. Du hast eben im Vorgespräch auch Verlobter gesagt, ne? Ja, hätte ich es eigentlich dran wissen.
Siehst du wohl. Genau. Ja, und ich musste vorhin so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, so von wegen, dass du ein introvertierter Typ bist und dann halt auch deine Zeit für dich brauchst. Dann wollte ich gerade sagen, ja, ist klar, dann kann dein Verlobter sich dann erstmal zurückziehen und Tür hinter sich zumachen.
Ja, also, aber tatsächlich. Also ich mache auch vor dem dann die Tür zu und sage, ich brauche jetzt Zeit für mich. Und der checkt es dann. Der bleibt dann da in dem Zimmer.
Das ist auch so wichtig.
Ja, voll.
Und wir reden auch, um nochmal Selbstwirksamkeit aufzugreifen. Selbstwirksamkeit bedeutet auch, seine Bedürfnisse zu kommunizieren. Weil wenn dein Gegenüber, ob es dein Verlobter ist oder wer auch immer, welche Bezugsperson das ist, oder dein Arbeitskollege, ist ja völlig egal. wenn dein Gegenüber nicht weiß, was du gerade brauchst oder was du gerade möchtest, die können ja nicht hell sehen. Evolutionär sind wir da leider noch nicht so weit fortgeschritten. Manchmal ist es auch ganz gut. So, ich kann nur immer wieder dafür plädieren, traut euch, trau dich da draußen zu gucken, was brauchst du in diesem Augenblick, und sag es ganz wertschätzend: Du, ich brauche jetzt gerade mal 5 Minuten für mich, ich muss mal ganz kurz meine Gedanken sortieren, ich bin in einer halben Stunde wieder für dich da. Und ich glaube, die wenigsten werden damit ein Problem haben.
Voll, sich selbst zu stehen, ist so wichtig.
Ja, genau. Hanna, die Zeit neigt sich schon wieder unglaublich schnell dem Ende zu. Und bevor ich zu meiner Lieblingsrubrik komme, kurz und knackig, möchte ich natürlich noch wissen, wo können die Zuhörerinnen mehr über dich erfahren und mit dir in Kontakt treten vielleicht auch?
Ich habe tatsächlich ein wachsendes Instagram-Profil.
Aha.
Ein normales Mädchen, also ein unterstrich normales unterstrich Mädchen mit AE. Genau, und sonst auch unter meiner E-Mail-Adresse, also einfach mein Name, ich weiß nicht, ob man den jetzt gerade sieht, vielleicht sieht man ihn, mit Punkt, also hanna.hübecker und dann @postio.com.
Das werde ich auf jeden Fall alles, also alle Links werde ich natürlich wieder in den Shownotes entsprechend verlinken. Wunderbar. Liebe Hanna, bist du bereit für kurz und knackig?
Bin mal gespannt.
Also ich lese Satzanfänge vor und du vollendest sie, okay? Kannst losgehen? Okay. Der dümmste, blödeste Spruch, der mir im Leben begegnet ist, ist...
Boah, viele. Ich glaube, ich nehme, weil ich das so oft gehört habe, wem gehört der Rollator? Weil Menschen denken, der kann ja nicht mir gehören. Also ich habe den von irgendwem geklaut.
Ach, wie geil ist das denn? Ich meine, das ist ja schon fast wieder auch ein bisschen ableistisch, aber das ist ja fast schon wieder nett irgendwie. Weil
ja, ich fand es aber schon immer lustig.
Es ist ein bisschen lustig, ja. Also ich meine, ich hoffe, das sagt jetzt auch keiner mehr, wenn von deinen Kommilitonen irgendwie so ein Fall, wir hatten hier vorne seinen Rollator vergessen.
Nee, eigentlich nicht. Die wissen das, glaube ich, alle inzwischen.
Der nächste Satz ist, von anderen Menschen wünsche ich mir.
Ich glaube, ich nehme das, was ich eben gesagt habe, mehr Reflexion der eigenen Gedanken.
Das ist gut.
Und wie meine Mutter immer sagt, denken, also hier denken, dann drüber nachdenken und dann sagen. Nicht direkt sagen und dann denken. Erst denken, dann reden.
Genau. Und der dritte Satz ist, ich bin stolz.
Ich bin stolz, dass ich so viele tolle Menschen kennengelernt habe, die alle so tolle, eigenständige Dinge produzieren und machen. So wie Nani.
Ah.
Natürlich noch ganz viele mehr, aber ja, auf jeden Fall auch.
Na super. Und zum Abschluss, gibt es noch etwas, das du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest? Irgendwas, wenn jemand vielleicht gerade vor einer schwierigen Diagnose steht oder vielleicht gerade mit sich und seinem Leben hadert, gibt es irgendwas, was du mir noch mitgeben kannst oder möchtest?
Also wenn man, wie ich, das Privileg hat, dass man so tolle Menschen um sich herum hat, in seinem Freundes- oder Familienkreis oder so, dann wäre meine große Empfehlung, das auch zu nutzen in solchen Situationen. Ich weiß, das hat nicht jeder, aber wenn das so ist, wenn es da Menschen gibt, sei es auch nur ein oder zwei Personen, dann die auf jeden Fall einbeziehen, mit denen reden, weil das hilft. Also es hat mir sehr viel geholfen.
Ah, super, ein super wichtiger Tipp. Liebe Hanna, ich danke dir von Herzen für dieses ehrliche, mutige und gleichzeitig auch so leichte Gespräch. Du hast uns gezeigt, dass Selbstwirksamkeit kein großes Wort ist, sondern eine tägliche Entscheidung. Und auch in den Tagen, an denen es vielleicht schwerfällt. Und dass Haltung halt nichts mit Perfektion, sondern mit Vertrauen zu tun hat. Und dass Humor manchmal das stabilste Fundament ist, auf dem wir stehen können. Oder auf dem, mit dem wir Treppen gehen können. Ich nehme aus unserem Gespräch mit, wir müssen nicht alles kontrollieren, um unser Leben gestalten zu können. Es reicht, wenn wir beginnen im Kleinen, heute mit dem, was da ist. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Hanna, so schön, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Und wenn dich diese Folge da draußen inspiriert hat, dann drück nochmal auf die Glocke, abonniere sie und abonniere meinen Podcast Hautcouture. Ich bin ich und das ist gut so. Und teile ihn gerne mit Menschen, denen er Mut machen kann. Bleib dir selber treu, denn du bist genauso richtig, wie du bist. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Deine Nané. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest und mehr über mich, meine Musik und Empowerment erfahren möchtest, lade ich dich recht herzlich zu meinen Nané-News ein. Geh dafür einfach auf nané-music.com und ich schenke dir einen Song meiner neuesten CD. Und wenn du eine Frage auf dem Herzen hast, rund um das Thema Selbstbewusstsein, Body Positivity oder Empowerment, schicke mir gern deine Nachricht per E-Mail an nané@nané-music.com. In diesem Sinne, bleib body positive und ganz du selbst. Deine Nané.